Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu der 100. Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir müssen es gerade am Anfang erwähnen. Ich finde es immer noch surreal. Schön, hast du eingeschaltet und bist dabei. Ich freue mich aber auch, dass Sie zwei dabei sind. Sie sind ein grosser und wichtiger Bestandteil von diesem Podcast. 3 von 4 sind dabei. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Till, und Gratulation auch dir zu der 100. Folge.
Danke. Gratuliere euch beiden und allen und merci fürs Zuhören. Ciao und, zusammen.
Jawohl, herzlich willkommen auch Linus, der auch dabei ist.
Hallo, mein Name. Ciao, Mann.
Ja, Jungs, jetzt müssen wir schon kurz noch ein bisschen sentimental auf die Zahl blicken. 100 Folgen, Game Changer. Ziemlich genau 2 Jahre sind es, wo wir das Projekt jetzt dürfen machen und über Fußball reden in der Schweiz oder glücklicherweise auch jetzt nach der regulären Saison. Und vor einer WM. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an das Ganze denkt?
Ja, also das ist der Gedanke an die erste Folge, wo wir irgendwie bei dir in der Wohnung gehockt sind. Kommt mir eine Ewigkeit vor, aber jetzt sind ziemlich genau 2 Jahre, glaube ich, im Juli 2024.
Ziemlich aufs Loch, ja.
Und seitdem natürlich viele Highlights. Ich meine, mehr speziell, das Ganze während der Frauen-EM ist natürlich sicher wahrscheinlich das Highlight gesehen von uns allen, aber auch die Gastfolge mit dem Raffi Wiki zum Beispiel damals ist super interessant gesehen. Hey, und es macht einfach weiterhin Spass, von dem her hoffe auf die nächsten 100.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, ich finde es auch noch recht krass, wie schnell es jetzt einfach gegangen ist. Und plötzlich steht da 100. Ich glaube, bis Folge 97, 96 bin ich so gesehen, so, wow, shit. Wann ist das passiert?
Ja, ist krass, gell? Wobei man ja fairerweise muss sagen, inoffiziell haben wir ja eher 150 Folgen, vor allem wenn wir in der Pause bei der Frauen-WM relativ viele Dailies noch haben, aber so jetzt original sind wir bei Folge 100. Schon noch verrückt, ja. Highlights haben wir angesprochen gehabt. Da möchte ich aber, und das nimmt sicher viele Zuhörende auch noch wunder, schon ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Eben, wir haben viel gemacht, jetzt letztes Jahr während der Frauen-EM sind wir viel präsent auch gewesen, aber sind auch sonst schon 1-2 Sachen angesprochen worden. Was sticht für euch so ein bisschen raus, wenn ihr 1-2 Sachen müsstet nennen?
Also, was für mich sicher noch raussticht, ist, wo wir zwei mal in Bern gewesen sind.
Stimmt, ja.
Und dort das Finale von der Frauenliga quasi letztes Jahr können live mitverfolgen. Das ist sehr cool gewesen. Also das ist mir auf jeden Fall noch stark im Gedächtnis.
Stimmt, auf der Presse der Bühne gesehen,
genau,
ja. Das ist geil,
genau,
gewesen, ja.
Ja. Du hast, glaube ich, noch mit dem Erich Vogel noch schnell eine Schwätzung gehalten.
Stimmt, genau, ja. Der ist neben uns gehabt. Ja, ich war schon IBGC gesehen und der ist schon federführend. Ja,
Also das ist mir auf jeden Fall geblieben und dann natürlich, also für mich, Frauen-EM ist schon, also das ist schon absolutes Highlight gewesen, einfach auch so von der Resonanz her, von den Leuten, also ich meine, der Barfi ist gerade bei der Schweiz-Match einfach bumsevoll gewesen und es hat einfach extrem, extrem viel Spass gemacht, unglaublich tolle Energie gewesen dort bei diesem Match und ja, auch wirklich coole Leute auf der Bühne gehabt. Jeweils spannende Gespräche. Also das, ich glaube, das sind schon so für mich, jetzt, wenn ich so spontan muss sagen, ich glaube, die beiden Sachen, die rausstechen.
Noch witzig, also das hat nichts zur Sache, da brauchen wir jetzt auch nicht großartig drüber reden, aber Dani Gstein, der ja unter anderem bei uns auf der Bühne gestanden ist, ist jetzt gerade heute wieder als Trainerin zum zweiten Mal von der ersten Mannschaft von der Frauen beim FCB bekannt geworden. Sie damals ja auch bei uns auf der Bühne gesehen. Ja, es ist viel gegangen. Till, wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, jetzt das für die Frauen-EM kann ich mit Minus noch anschliessen. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Das ist genial gewesen, die Energie. Und eben die Resonanz hast du auch angesprochen, wo wir auch bekommen haben. Eben, bei mir speziell, vielleicht wirklich noch, der Raphael Wiki hat sich in Binningen damals irgendwie so dermaßen viel Zeit für uns genommen, dass wir es auf 2 Folgen haben müssen aufteilen.
Ja.
Also es sind, glaube ich, irgendwie 3,5 Stunden gewesen, gefühlt am Schluss, wo wir über seine Trainer und Spieler und Trainerkarriere geredet haben. Und das ist einfach mega spannend gewesen, weil es einfach so wie jede andere Gastfolge, aber dort, weil ich noch ein bisschen mehr dabei gewesen bin und auch eben von der Tour her eben auch Sachen gegeben hat, die ich noch nicht gewusst habe, oder? Und,
sehr intensiv gewesen.
Und es war wirklich, das ist super toll gewesen, aber ich meine, Gäste, die kriege ich jetzt wahrscheinlich im Kopf gar nicht mal zusammen, weil es gleiche Paar gewesen sind. Ich meine, wir sind in Turin gewesen, aber ich will dir nicht vorgreifen, du musst auch noch von deinen Highlights erzählen, aber das sind schon auch immer extrem spannende und tolle Geschichten gewesen.
Ja, also ich glaube, das geht uns, dass die Frauen-WM, Frauen-EM bei uns halt auch aufgrund von der Präsenz, die wir haben dürfen haben, in der Stadt oder sogar im Land, je nachdem, wie man sieht, dass das für uns alle etwas Spezielles war und auch ein Traum, wenn man das mal so ein bisschen darf sagen, im Vorhinein, wo wir uns so ein bisschen gesagt haben, das wäre mega geil, das ist, glaube ich, unbestritten. Das haben ja beide schon gesagt. Ich glaube, so ein bisschen wie der Schweizer Märle-Sommer gesehen. So der Vibe hat es bei mir so ein bisschen. Es hat ja schon voran damit angefangen, dass wir viel Berichterstattung gemacht haben, aber dann auch, was das Turnier losgegangen ist. Ich meine, wir sind alle im Stadion gesehen, dann im Eröffnungsspiel, das ist Hammer gesehen. Linus, du bist auch dabei
gewesen, gell? Ja, voll. Ich habe jetzt auch gerade müssen
an das denken. Wir sind so viel gewesen, aber
wir
doch,
haben den Marsch zusammen gemacht.
Genau, wir haben den Marsch zusammen gemacht.
Den habe ich verpasst. Den habe ich verpasst, aber im Stadion bin ich auch gesehen. Aber das habe ich jetzt gar nicht, so weißt du, mit dem Podcast
eben, genau.
Jetzt verbunden. Nein, aber ja, das ist auch eigentlich Teil von...
Und dann haben wir dort dann haben wir noch die Viola Hammerhardt interviewt.
Stimmt.
Im Stadion. Stimmt. Eben, der Eröffnungsfeier war geil gewesen. Und dann auch die Emotionen. Dann für mich persönlich auch dort, während dieser Phase, das Highlight ist ganz klar gewesen. Wort Schweiz gegen.
Finnland.
Finnland, gell? Finnland weiterkommt in dem Sinn, also sich qualifiziert.
Für dort bist du schnell ausgerastet auf der Bühne.
Ich glaube, alle
haben auf Video ausgerastet.
Nein, ja, und das fasst die Gefühlstage dort mega gut zusammen. Und ja, dann selbstverständlich eben auch einfach die unzähligen Folgen in einem Daily oder in einem Weekly, so haben wir ja den Rhythmus gehabt, wo auch immer spannend sind, manchmal mal ein bisschen herausfordernder zum Organisieren, aber mega, mega erfüllend sind, einfach weil wir, glaube ich, alle gerne über Fußball schwätzen. Und dann auch Gäste, ja, ich habe das Glück gehabt, dürfen bei allen Gästen dabei sein, dementsprechend, ja. Da hat es mega viel spannende Momente drunter gehabt. Aber es wäre eigentlich auch meine nächste Frage an euch, wer euer Lieblingsgast ist. Ich glaube, das dürfen wir ja auch mal sagen. Oder was das ist so ein bisschen
eine fiese
die.
Frage,
ja, nein, oder? Aber es ist ja spannend, oder? Ich meine, die Zuhörenden haben ja auch wahrscheinlich einen Lieblingsgast oder einen weiblichen Gast in dem Sinn, wo sie die Folge mega gerne haben. Und mich würde es natürlich auch mega interessieren bei euch, was so das ist, wie soll ich sagen, ja, das ist mein Gespräch sozusagen.
Hey, also. Ohne jetzt da mich festzumachen auf eine Person, aber was mir jetzt einfach spontan in den Sinn kommt, ist das Gespräch, das wir geführt haben mit der Viola Caligaris.
Ja.
Also das ist mir, glaube ich, einfach so, wenn ich so zurückdenke, am meisten einfach geblieben, einfach weil sie, ich habe gefunden, sie hat extrem viele so Einblicke geteilt. Also so von den verschiedenen Stationen und ich habe mich wirklich mega gut so reinversetzen. Also ich weiss noch, die quasi Wege, wo sie quasi da hatten von Spielerinnen.
Madrid. Und,
ja. Genau, in Spanien. Also das ist jetzt wie, ja, so ein bisschen Seitenschauplatz, aber es hat mega viel, ich weiß nicht, man hat sich mega gut reinversetzen können, mega, ja, das habe ich auf jeden Fall noch sehr präsent. Also darum würde jetzt die Wahl auf sie fallen, von meiner
Seite. Ja, ich verstand das mega. Ich glaube, bei ihr in der Folge haben wir viel können davon zeigen, wo man oft, wenn wir jetzt off the record reden, oder, und über Fußballberichterstattung, über Menschen hinter der Fußballerin oder dem Fußballer, wo fairerweise man auch muss sagen, es ist alles von ihr gekommen in dem Sinn. Also wir haben natürlich recherchiert und wir sind vorbereitet, wenn wir gehen, aber sie hat uns ja dort wirklich einen mega, mega breiten Einblick in den Anfang gegeben. Halt auch zu einer Zeit, wo der Fußball, wo der Frauenfußball noch anders strukturiert war als jetzt. Und das ist natürlich hochspannend gewesen und fairerweise halt auch wirklich unglaublich sympathisch und ja, sehr, sehr bodenständig. Allgemein, ich glaube, das, da verhält man nicht zu viel, wenn man sagt, dass das Gespräch mit den Frauenfußballerinnen oder Funktionärinnen, in der Regel, ja, sind noch Frauen gewesen, wenn wir über Frauenfußball geredet haben, die sind oft vielleicht ein bisschen persönlicher. Da ist der Männerfußball vielleicht eher ein bisschen professionalisiert, um es schön auszudrücken. Und das macht es natürlich mega spannend, oder?
Er hat mir jetzt eigentlich genau die zwei, sag ich, Punkte oder Argumente, wie man es auch will sagen, genommen, in dem Sinn, dass ich auch Richtung Viola Caligaris oder Geraldine Reuter gegangen wäre, die Gastfolgen, weil ich das Gefühl habe, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass die noch ein bisschen offener und ehrlicher gewesen sind, nicht, dass die anderen Folgen mit dem Uran Bislimi, Levin Winkel, Alex Frey, Raphael Wicki, weißt du, dass die nicht spannend gewesen wären, oder auch die allererste mit dem Raoul Giger. Ja. Die sind alle auch spannend gewesen, aber noch ein bisschen persönlicher ist es bei diesen zwei Frauen gewesen, und darum eben würde ich, wäre ich jetzt auch auf die gegangen. Aber ich meine, die Folgen, die sind die meisten sind auch jetzt noch aktuell, also macht euch selber ein Bild, loset die Folgen. Das ist schon das Coole an diesen Gastfolgen. Das ist nicht so gebunden ans Daily Business. Von dem her, eben vielleicht sehen sie auch ein paar anders, aber das war jetzt meine Antwort.
Das ist lustig, da kommen mir auch gerade ganz viele Sachen in den Sinn, oder? Also jetzt gerade das Beispiel der Raoul Giger ist die zweite Gastfolge gewesen, die wir gemacht haben. Ich mag mich noch erinnern, die erste, wo ich quasi in dem Sinn ausser Haus gewesen bin, also wo wir nicht irgendwie noch einmal ein Studio aufgebaut haben. Und ich bin dort auf Lausanne gefahren, und es ist so lustig, wenn man sich auch überlegt, obwohl es hat sich so viel verändert, aber wenn man sich damals das anlässt, dann kann ich nachher auch noch etwas behind the scenes erzählen. Ist verjährt, glaube ich, das darf ich. ja, oder? Ist der Raoul Giger dort bei Lausanne Spar gewesen? Jetzt mittlerweile shootet er in Polen. Ist gerade aufgestiegen, by the way. Herzliche Gratulation. Und dort ist er noch, hat er noch trainiert unter dem Ludovic Magna, oder? Mhm. Der mittlerweile entlohnt worden beim FCB, damals bei Lausanne, tatsächlich maximal in der Krise gesehen, also darum sage ich, das hat man damals der Raoul auch erzählt gehabt, dass der Ludovic Magna eigentlich nicht mehr so hohes Standing genießt. Das war im Herbst, Sportsommer gewesen. Und ja, es eher so tönt, als würde er dementsprechend bald entlohnt werden. Später dann hat er es mit Lausanne in Championship Group geschafft. Sie sind sogar europäisch gesehen und ist FCB-Trainer geworden. Also es ist schon auch lustig, dann, wie sich das so entwickelt. Ja.
Es sind eh noch, also das jetzt ist vielleicht gerade ein anderes Beispiel für die Gegenseite, aber es sind auch ein paar Sachen dann auch passiert, wo in diesen Gastfolgen so ein bisschen noch drüber so eben floskelmässig angetönt worden ist. Also ich meine, Geraldine Reutler hat dort so ein bisschen ihren Wechsel teased, die neue Herausforderung, die sie dort gesucht hat. Der Alex Frey hat von der U21-Nazi erzählt, was noch nicht offiziell war. Also so fast schon ein, zwei Primeure haben wir vielleicht sogar auch drin gehabt.
Ja, hoffentlich. Also wir verstehen uns ja, glaube ich, nicht als klassisches Medium, aber nichtsdestotrotz haben wir auch Freude, wenn wir etwas können bieten, was man sonst vielleicht noch nicht gehört oder gelesen hat. Von dem her, nein, das ist natürlich geil, oder?
Und ich habe gesagt, dass David von Balmos den Stammplatz verliert damals. Das ist auch ein Primeur gewesen.
Das ist ein Running Gag eigentlich aus der ersten Staffel. Ja. Der ist ein bisschen verloren gegangen, aber fairweise, ja, du hast recht gehabt. Mittlerweile denkt niemand mehr grossartig an die Zeit, wo er im Goal gestanden ist.
Also, bei IB.
Bei IB, ja. Noch immer anders schon.
Absolut, absolut. Ja, nein, also das ist natürlich schon so. Ich glaube, Gastfolgen sind sicher etwas, was wir auch in Zukunft wenn weiterhin bieten, weil das halt schon auch nochmal lässig ist. Oder? Ich glaube, nach wie vor in der Schweiz, in anderen Ländern ist es ein bisschen etablierter, aber in der Schweiz ist es schon auch immer noch nicht so ein regelmäßiges Ding, dass Athleten und Athletinnen in Podcasts hocken und erzählen. Und das ist so spannend und so ehrlich oft auch. Da haben wir das Glück, dass wir vielleicht die eine oder die eine auch noch kennen und im besten Fall eben so eine Folge dabei rauskommt, wie ihr jetzt gesagt habt, Beispiel Viola Caligaris. Möchte aber schon noch rausheben, persönlich, ich bin dabei gewesen, Till, oder, beim Raffi Wicki, das war mein ehemaliger Trainer gewesen. Und auch wenn ich ihn nur kurz kannte, in dieser Zeit bin ich größtenteils verletzt gewesen, aber der Raffi Wicki war schon auch sehr wichtig für mich und hat auch in einer Phase so ein bisschen Vaterrolle für mich ein. Und das ist dann so lange können mit ihm zu schwätzen, das ist schon sehr speziell gewesen, oder? Auch dann vor allem in der Karriere, in seiner Karrierebetrachtung dort, hat er ja schon mega viel Einblick gegeben. Mit dem auch gemerkt, da haben wir auch schon viel darüber geredet, oder? Dass er dann beim Trainer da sein ein bisschen professioneller geworden ist. Ein bisschen mehr, also weniger Distanz in dem Sinn. Aber ja, es ist heftig, oder auch die Gespräche auf der Bühne während der Frauen-EM. Die haben wir auch nicht grossartig geredet. Wir haben Dinka Grings bei uns gehabt. Die ist einfach keine Ahnung, muss man gar nicht vergleichen, aber Schisshör quasi im deutschen Frauenfußball. Wir haben Lara Marti, eine aktive Nationalspielerin, auf der Bühne gehabt, Tage nach ihrem Kreuzbandriss, wo ihr den Einsatz verwehrt hat. Wo ich auch übrigens ein sehr schönes und persönliches Gespräch gefunden habe. Also sind sehr, sehr viele Highlights dabei gewesen, wo ja, hoffentlich noch viel mehr dazu kommen.
Absolut.
Definitiv. Aber ich glaube, wir könnten jetzt die ganze Folge eigentlich einfach mit dem füllen, dass wir reden darüber, was wir für Gespräche haben und was für schöne Momente das dann erbracht hat. Ja.
Definitiv. Ich habe an dieser Stelle sonst gerade noch eine Frage für die Zukunft und die betrifft nicht nur euch zwei, Till und Linus, sondern auch euch, liebe Zuhörende. Und zwar jetzt einfach aus der Hüfte geschossen. Ich meine, wir reden vom Schweizer Fußball. Okay, wir können nicht der Erling Haaland Arbeit anzaubern, aber was wäre denn so ein Gast, der euch mal würde reizen? Überlegt euch das mal, auch ihr, die zuhört, aber ihr jetzt gerade so spontan, was würde euch reizen? Wer weiß, vielleicht können wir es mal irgendwie möglich machen.
Didier Drogba.
Ja, das ist ja. Hey, ich weiß nicht, wie groß das Ding noch wird, aber Stand jetzt nicht ganz realistisch.
Also realistisch. Wir reden
von okay. Schweizer Fußballsphären. Du kennst ja unsere Range, aber.
Ja, ja. Ja, also ich meine, jetzt gerade ganz aktuell hat WM steht vor der Tür. Wir haben jetzt gerade am Wochenende wieder gesehen, dass es in der Nazi einen gibt, der gerne offen redet, wenn es sein muss. Also wenn ein Granit Xhaka da würde hocken, ist jetzt natürlich auch ein bisschen zu Basel brülle. In dem Sinn realistisch, dass er wahrscheinlich nicht allzu weit weg wäre in gewissen Handys. Von dem her Granit, könnte man ein Gespräch mit dem Breel wäre sicher lustig. Fallen mir jetzt spontan die zwei.
Gut, Linus.
Der Nazi-Trainer.
Der Nazi-Trainer wäre sehr spannend. Habe ich mein erstes Training in der ersten Mannschaft gemacht. Weiß auch nicht mehr, ich schon, aber...
Ja, vielleicht weiß es noch.
Ja, das wenn dann fragen. Ich wog es verzweifeln und wenn, dann weiß er noch, dass ich im Serie D bei ihm ebenfalls erste Training ins Gesicht gelangt habe. Aber das ist...
Das ist aber beim Serie keine gute Idee.
Ja, damals hätte er noch... Und das jetzt wirklich... ist politisch unkorrekt ausgedrückt, aber damals hat er noch den Ruf von einem Mörder gehabt, in dem Sinne. Das ist noch gesehen, ein paar Jahre nach seinem Eklat da mit dem Balljungen und so. Ja, der Robin ist auch dabei gewesen, tatsächlich. Wir haben aus irgendwelchen Gründen sind du 21 Spieler, die sind glaube ich nicht umgegangen, wir sind aus der 18 zum Hankus gekommen. Es müsste die letzte Saison gewesen sein von Alex Frey. Weiss auch wahrscheinlich auch nicht, müsste ich mal fragen, aber der Marco war auch Australier dabei gewesen und Tages, beide auch. Und wir haben ein Testspiel gemacht, also ein internes, und ich habe mit dem Robin, glaube ich, zusammen im Zentrum gespielt. Und ja, der Serie D war gerade frisch beim FCB gewesen. Und dann habe ich einfach den Ball gehabt, oder? Also es war nicht die Tätigkeit oder so gewesen. Aber den Ball gehabt, irgendein Drei gemacht, oder? Der Arm, in dem sind aufgefahren, jetzt nicht zum den Ball schirmen, nicht einmal, sondern aus der Dreieck ist mir der Arm ab und habe ihm voll ins Auge hineingelegt.
Und dann?
Es ist nicht passiert, tatsächlich. Okay. Es ist nicht passiert. Der Robin ist mal gerade Streller reingerutscht, der hat weniger Freude gehabt, das weiss ich auch noch. Das ist auch sehr lustig gewesen.
Das gefällt mir.
Aufsässige U18-Spieler.
Ich denke, look, wie willst du dir zeigen, oder, dass der, ja, dass der
Captain
ready bist?
Kreuzband
einfach mal der Captain und dem mit dem heftigsten Ruf als Bad Boy, denen wird einfach mal zeigen, gut, wir sind jetzt da. Finde ich super.
Wir sind natürlich maximal motiviert gewesen, aufgeregt und du... Aber würde ich auch jetzt im Nachhinein noch sagen, gell? Du hast vielleicht ein paar Shots, um dich dort zu beweisen. Du weißt nicht, wie viel du hast und du gibst alles. Und dass dir dort auch vielleicht über Motivation anzumerken ist klar, ja.
Fix.
Gut, Gast, Linus, sind
ja,
wir
ja. Was, jetzt habe ich gedacht, können wir hier schön noch umschiffen, um da etwas ein Statement abzugeben. Aber wenn jetzt der Tildo schon so hoch rein ist, dann gehe ich jetzt wie so in die andere Richtung, so ein bisschen mehr in die Entertainment-Richtung. Ich weiss nicht, mir ist vorhin spontan so ein Raul Bobadilla in den Kopf
gekommen. Ich habe jetzt gemeint, du sagst Sascha Rufer oder so. In Entertainment.
Ich weiss nicht, ob ich das würde schaffen, eine Stunde mit dem Sascha Rufer
zu diskutieren. Ich glaube auch nicht. Ja, super Antwort, Bobadilla. Da hat sich auch einiges zu erzählen. Aber da ist die 30er-Zone vor meinem Haus. Ich hoffe, er würde mit dem ÖV kommen. 20er-Zone sogar.
Wir holen ihn
ab. Hat eine hochspannende Karriere gehabt, natürlich. Hat er auf aufgehört jetzt? Oder
aha.
Macht er nochmal eine
das Saison? Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich aber jetzt gerade auch
nicht. Bei Aro hat er noch gespielt.
Er hat noch gespielt?
Ja, ein paar Minuten hat er noch gemacht.
Okay, spannend. Sehr spannend. Ja, der,
gute Antwort.
Ich meinte, der Robin hat mit dem Bobadilla bei Schaffhausen zusammen gespielt.
Das ziemlich ist
sicher.
Möglich,
ja. Ziemlich sicher. Also, die kennen sich auch mal. Ja. Ja, also, ich kann mich da nur anschliessen. Ich glaube, das DRTL habe ich es erzählt, letzte Woche, wo wir uns kurz gesehen haben. Es war natürlich schon so gewesen, dass auch die Idee bestanden hat, um noch Gast einzuladen für die 100. Folge. Das hat jetzt leider aufgrund von der Kurzfristigkeit nicht geklappt. Ich habe so viel verraten und sage, dass die Person, die es gesehen war, dass die jetzt da drunter ist, was ihr genannt habt. Und wer weiß, ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten vielleicht mal klappt. Ich glaube, wenn ich noch dürfte wählen, ich hätte sehr gerne Lia Welti mal noch. Mhm. Würde mich wahnsinnig wundern, ihre Perspektive auch vor der EM. Ich finde, sie hat ein fantastisches Turnier gespielt, aber ich glaube, da ist viel auch nebenbei gelaufen. Gesundheitlich ja auch, ist dann auf dem Platz gestanden, man hat ihr auch nichts angemerkt. Auch sonst fantastische Karriere. Noelle Maritz hätte ich tatsächlich auch sehr gern. Mit ihr bin ich auch im Austausch gewesen, vor der Frauen-EM. Das ist dann leider nicht stand gekommen, weil sie spielt ja bei Aston Villa und auf Birmingham gekommen ist gar nicht einmal so einfach. Und das war trotzdem witzig, weil sie ist ja auch ein Urgestein, sie ist mega, wenn man ihre Karriere anschaut, super erfolgreich gewesen. Und ja, ich bin mal mit ihrem Frauenfeld gesehen, tatsächlich. Aber das ist auch über 10 Jahre her. Und der Manuel Akanji, würde ich jetzt noch ergänzen. Sehr eloquenter, intelligenter Typ, rein in der Aussendarstellung und was man so in der Szene ein bisschen hört. Und das wäre sicher hochinteressant. Ja, genau.
Carlos Varela.
Carlos Varela finde ich auch gut.
Ich finde Bobadilla so eine gute Antwort, dass ich jetzt die ganze Zeit ich habe nur an die Schweizer gedacht.
Du hast sehr gute Antworten
gegeben. Ja, so also Bobadilla, das fände ich sehr.
Da habe ich im Fall aber auch noch eine geile Geschichte dazu. Die ist ganz kurz. Der Karim, der im besten Fall doch auch ein Freund vom Haus ist und vielleicht ab und zu zulässt, der kennt sie auch. Und alle, die damals in dieser OB-Mannschaft war, wo ich auch dabei war, der Varela hat zum Schluss seiner Karriere und bei Könitz das Ganze ausklingen lassen.
Dort sind sie alle zusammengekommen, oder?
Die, ja, die haben genau, recht reingebuttert. Varela, der Kubski, oh, ja. Der Chuga. Der Kubski und dem Kubski habe ich noch 2-3 Spiele gemacht, wo der Trainer von der zweiten Mannschaft war. Ganz cooler Typ. Okay. Auf jeden Fall. Wir haben dort Captain gehabt, der ist alt, für Fußballalter alt gsi und aber auch mal in der Challenge League gespielt. Und der Varela ist bis zum Schluss recht schnell gsi. Und dass er begnadeter Trash-Talker ist, ich glaube, das muss man niemandem erzählen. Aber was er ihm gesagt hat, ist wirklich super, super clean. Sie haben ein Sprintduell gehabt und der Varela ist im Abo, oder? Und dann schaut er so zurück und ich sage jetzt den Namen nicht, aber ich sage es euch nachher, wer es war.
Ich weiß, wer Captain ist.
Ah ja, auf jeden Fall. Schaut er so zurück und sagt, hey, was ist? Hast du den Rucksack an? Lass so stumm.
Also im Sprint noch, oder wie?
Okay, das ist
herrlich.
Das ist stark.
Herrlich. Oh Mann, gut. Wunderbar. Nein, dann wollen wir das doch hier abschließen und unseren Blick auf die Weltmeisterschaft richten, wenn das für euch auch in Ordnung ist. Es gibt ja durchaus einen oder anderen zu berichten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Endorphin das Testspiel gegen Australien ausgeschüttet hat bei euch. Aber trotzdem, Donnerstag geht es los. Mir fehlen noch 28 Panini-Bildchen, also das heisst, ich bin dick drin schon recht lang und hyped, aber...
Hast du alle die Cola-Spezial-Dinge?
Nein, das sage ich noch nicht. Da streitet man sich bei uns im Haushalt noch drüber, ob man die muss haben oder nicht.
Ich bin heute Klammerbemerkung, in der Märthalle hier in Basel zu Mittag gegessen und habe einen Kollegen angetroffen. Und ich hatte noch meine leere Cola-Flasche und dann ist mir gefühlt so nachgerannt, so Till, schau schnell, ob da der Lamin Yamal drin ist in der Cola-Flasche. Und
das
ist leider, nicht der gewesen, aber ja, den Hype mache ich das Jahr nicht mit.
Nein, aber...
Aber das schaffst du nach 28.
Ja, das kriegen wir an. Das kriegen wir wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen an. Aber speaking of Hype, Was hypt euch gerade aktuell auf an dieser Zeit, die jetzt ansteht? Was sind die ersten Gedanken? Oder wenn man einfach grundsätzlich über die Schweiz schaut? Ich meine, es sind ja unscripted heute. Also.
Ja, also entweder wir reden über die Schweiz jetzt, würde ich sagen, Serge, oder wir gehen jetzt einfach die Stärken und Schwächen von 48 Mannschaften durch. Also das können wir natürlich auch machen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt weiteres und schauen mal, wie wir kommen. Nein, die Schweiz gibt es schon ein, zwei Sachen zu besprechen. Zuerst mal vielleicht angefangen oder bei dem Auftritt und beim Ankommen von der Mannschaft in San Diego. Sieht ganz cool aus, muss ich ehrlich sagen. Was man so hört, ich glaube, man ist recht zufrieden mit der Wahl und dem ganzen Ambiente. Das hat man jetzt auf dem Platz noch nicht so gemerkt. Ich hoffe gestanden, ich nehme es jetzt vorweg, mir selber, mir ist das völlig egal. Es ist, finde ich, jetzt nicht ein mega relevantes Testspiel gewesen. Aber von dem her, ja, ich freue mich riesig. Granit Xhaka, vielleicht fangen wir dort an. Ich glaube, das hat fast am meisten für Gesprächsstoff gesagt, seine Aussagen nach dem Spiel. Er ist da deutlich kritischer als mir mit der Betrachtung auf das Testspiel. Wie haben Sie das gefunden?
Darf ich da euch gerade etwas fragen, so zum Start in die Thematik? Meint ihr, das ist Kalkül vom Granit, dass er das Interview so gegeben hat, wie er es gegeben hat auch? Oder ist er wirklich angefuchst und hat etwas müssen loswerden? Weil ich kann mir irgendwie beides ein bisschen vorstellen.
Meine Meinung, weiss es logischerweise nicht, aber meine Meinung ist, dass das wirklich aus einem Affekt heraus passiert ist. Weil
also wie bei Matthias Hüppi?
ja. Ist nicht ganz vergleichbar, aber ja, also wieso denke ich das? Einfach, weil du so ein bisschen auch während diesen 4 Minuten gemerkt hast, wie er sich selber so probiert, ein bisschen zurückzuheben, dann ja auch noch so sagt, ich habe gelernt, dass man nicht allzu viel darf sagen, gerade speziell ich, dann gegen Schluss vom Interview relativiert er sich selber auch noch ein bisschen, nimmt die Mannschaft dann wieder so ein bisschen in Schutz, sagt so, nein, die Mannschaft hat sicher keine Arroganz, macht sich keine grossen Sorgen, aber so in der Mitte ist es dann kurz durchgebrochen bei ihm, also er startet relativ ruhig, dann...
Voll, er startet ja mit typisch Testspiel, so im Sinne von, jojo, alles easy, das ist so mein Eindruck am Anfang, und genau dann sagst du, in der Mitte kippt es dann so komplett und am Schluss macht er nochmal so ein bisschen jojo.
Und wenn das so geplant gewesen wäre, dann wäre es in dem Sinn, wenn es jetzt den gleichen Effekt hat, wenn er es bis im letzten Wut-Interview-Dinge vor der EM gehabt hat, wenn es so gewesen wäre, wäre es einfach stark gemacht. Aber darum glaube ich, wenn ich jetzt ihn als Person einschätzen würde, habe ich das Gefühl, das ist kein Kalkül.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze aus dem Impuls entsteht und ob es Kalkül ist oder nicht, spielt wie keine Rolle, weil ich glaube, die Wirkung, die erzielt werden wird, weil es ist ja noch in der Zukunft, zumindest für uns Fans in der Mannschaft, das wissen wir nicht, aber ich glaube, das wird es darauf ankommen und ich finde es eigentlich recht easy, so, dass sollte es wirklich Sachen gegeben haben, in dem Sinn, wo wir nicht wissen. Ich glaube, die Thematik rund um Brille hat ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt, was ich aber auch finde, das ist mir ein bisschen persönlich ein bisschen zu überdramatisiert worden. Ich hätte jetzt wirklich, wie man so schön sagt, eine Base gefressen, wenn der nicht ins Land reingelassen worden wäre. Vielleicht ist das noch eine Thematik, ja, für das Testspiel ein bisschen unlucky, auch da können wir sicher dann nachher noch drauf zu sprechen, aufgrund von der Gegebenheiten, Umständen, Temperaturen und so, glaube ich, wäre es dankbar gewesen. Können wir sicher auch noch sprechen auf Platzverhältnis. Ich glaube, dass die Plätze oft stumpf sind in den USA, das haben wir spätestens nach dem Testspielwochenende gesehen, oder? Für so Sachen wäre es easy gewesen. Wiederum, so wie ich den Brill kenne, oder wie man den Brill grundsätzlich kennt, hat das für viele nicht so grossen Einfluss, was seine Leistung angeht. Das ist Glück, das kann auch anders sein. Aber das hätte ich jetzt gesagt, das könnte vielleicht noch ein Aspekt gewesen sein, eben in dem, wer weiss. Aber ich finde es in Ordnung. Ich glaube schon, wenn es eine Gefahr gibt, die Gruppenphase nicht sauber zu bestehen, dann, dass man es zu locker nimmt oder nicht parat ist. Locken ist immer so ein bisschen blöd gesagt, die sind ja alle heiß, aber. Und das nochmal sicherheitshalber, um auf die Frage zu kommen, auch mit dem Kalkül abzuholen, das finde ich nicht verkehrt, ja.
Ich habe es jetzt auch nicht das dramatischste Interview gefunden, also ich meine, die schlimmsten, also in Anführungszeichen, fetten Anführungszeichen, schlimmsten Sätze sind ja, wie gesehen, dass es, also Zitat, gibt Sachen, die diese Woche nicht gut gewesen sind, so wird es schwer, wir müssen uns steigern, sonst gehen wir noch 3 Spiele heim. Also es ist ja relativ...
Ich glaube, so die Grammatik von der Wort ist vielleicht ein bisschen Kalkül, weil also bei allem Respekt vor allen anderen Mannschaften, aber da frisse ich mehr als eine Base, wenn wir nach 3 Spielen heimgehen.
Also vor allem, es gehen 16 Teams von 48 heim, also von denen dürfen wir wirklich keins
sein. Ja, und bei allen Leuten, wir starten gegen Katar, gell? Also selbst wenn wir dort nur mit einem Punkt rausgehen.
Nein,
also,
aber gegen Katar kannst du nicht nur mit einem Punkt.
Nein, natürlich also, nicht, aber ich mache jetzt Worst-Case-Szenario. Yeah. Nein, also von dem her, darum sage ich, ich habe das Gefühl, dort von mir aus, der Dramaturgie dahinter ist vielleicht ein bisschen Kalkül gewesen. Einfach im Wissen darum, dass dann alle das ernst nehmen, was vielleicht noch nicht ernst nehmen oder noch nicht angekommen sind.
Ich finde auch, so, das Drama ist auch so ein bisschen von ihm selber erzeugt worden, indem er sagt, jo, gerade ich darf ja eigentlich nichts sagen und so. Und es stimmt einfach gar nicht, finde ich.
Jo, aber also, er ist halt so.
Er ist ja der Captain, ja. Natürlich darf er etwas sagen. Und das, glaube ich, weiss er auch. Aber eben, also ich habe es auch überhaupt nicht tragisch gefunden, das Interview, null. Also, und ich glaube, Murat Yakin hat ja dann auch gerade danach noch reagiert und der hat es dann natürlich auch eher locker genommen. Und auch so ein bisschen eben die ganze Nebengeschichte, wie jetzt du vorhin erwähnt hast.
Hey, ich finde allgemein im Fall, also der SFV finde ich macht gerade aktuell kommunikativ, finde ich, eine recht gute Falle. Jetzt die Geschichte mit dem Brill, dort sind sie ein bisschen voreilig gewesen, dort haben sie gesagt, er fliegt nächsten Tag nach, haben unterschätzt, dass das vielleicht ein bisschen mühsam oder unkalkulierbar ist, aber sonst, eben zum da gerade einhängen, das finde ich auch, der Muri hat das geil abmoderiert und auch richtigerweise nicht grösser gemacht, als es ist. Die Doppeladlo-Geschichte im Baseballstadion finde ich auch geil abmoderiert, der SFV hat kommuniziert, dass das außerhalb vom Spielfeld passiert ist und in dem Sinn viele albanisch-kosovarische Fans auch im Stadion waren, schon während dem Match und dann, dass es einfach ein Gruß war. Und dementsprechend ist dann die Luft für Drama ist dort auch draußen. Finde ich super. Ich finde wirklich diesbezüglich, overall bin ich sehr zufrieden mit der Kommunikation vom SFL.
Und sie machen da damit halt auch nicht irgendwie die Türen auf für wieder, haben jetzt auch an vielen Turnieren irgendwie so ein mediales Thema gehabt.
Also, obwohl fairerweise es nie einen Einfluss gehabt auf die Leistung, das muss man fairerweise auch sagen.
Ja, aber trotzdem manchmal, also ich kann mich gerade erinnern, das war so das völlig, also da bin ich im Fall die Wand offen, wo irgendwie EM21 ist das gesehen, wo sich Bart Haar gefärbt haben und das ein riesen Ding war.
Ah, das mit dem Coiffeur im Camp
gehabt. Ja, und so, dort hat es dann einfach so ein bisschen zu Trotzreaktionen geführt. Bin irgendwie, glaube nach dem Frankreich-Spielbar vor die Kamera gegangen und so die Chair gemacht, wo ich dann abartig geil gefunden, dass sie das gemacht haben, aber was ja schon zeigt, es war in gewissen Köpfen ein bisschen drin. Doppeladler kennen wir alle. Das Gefühl, es hat noch ein, zwei mehr gegeben, aber eben, ich glaube, es ist immer gut, wenn glaub, so der Staff und die Spieler das auch nicht zu gross machen, weil dann gibst du gar kein Futter, zum dass man da wieder irgendwie irgend so eine Seitenstory ausmachen, wo eh keine Berechtigung jetzt gesehen ist, ein Interview zum irgendeine Geschichte aufmachen oder auch das im Baseballstadion.
Ja, und auch, also das negative Beispiel finde ich, das sieht man unfassbar gut, sind unsere Nachbarn von Deutschland. Also das ist, läuft absolut katastrophal, finde ich. Also du hast...
Causa Neuer, oder?
Causa Neuer ist, finde ich, aber nur die Spitze vom Eisberg. Finde, wenn man da rein abbricht bei der Thematik Sportlichkeit, dann ist das Thema relativ, leider Gottes, relativ schnell gegessen, auch wenn es unglaublich daneben ist, wie es abläuft. Aber jetzt zum Beispiel das Thema mit dem UNDAF ist kommunikativ absolut Skandal. Wirklich Skandal. Die hat ihn voll abgeputzt. Da muss etwas vorgefallen sein. Es geht nur so. Aber Skandal. Skandal. Ich finde auch beim Nagelsmann, das ist ja der Punkt, oder? Wieso es wichtig ist, dass man es kommunikativ super löst. Ich finde, bei dem merkt man das. Auch jetzt, der Lennart Kahl hat sich ja verletzt und der hat den Uedraogo von Leipzig aufgeboten. In Deutschland gibt es eine mega El Mala Bewegung. Sie hätten ihn gern, viele hätten ihn gern dabei gehabt und auch dort, wie er es erklärt. Er erklärt sich ungefragt zum Beispiel damit, dass er im Rhythmus sei, weil er mit Leipzig irgendwie noch den Trip gehabt auf Südafrika. Dabei ist der Uedraogo, hat die Hälfte für die Saison, hat er verletzt gefehlt, oder? Und der El Mala hat 15 Goal geschossen und so. Ja, das ist Sané, die Geschichte etc. etc. Und dort, die Fässer werden alle aufgemacht. Und das machen wir, finde ich. Und das macht, die Schweizer Nazi macht das gut, finde ich.
Ja, absolut. Also ich glaube, beim Nagelsmann finde ich schwierig zu beurteilen von außen. Ich habe das Gefühl, der schafft sich ganz viele unnötige Probleme. Ich weiß nicht, ob das so Mourinho-Trade ist, um so Gewicht und Kritik wegnehmen von den Spielern. Aber wenn man das macht, hat man es auch anders können machen, ohne Spieler in die Pfanne hauen. Darum habe ich das Gefühl, der hat da einige Probleme einfach, wo er irgendwie nicht weg.
Das Kicker-Interview ist eigentlich der Startpfiff von dem Ganzen, oder? Wo er eigentlich sein Kader mehr oder weniger schon bekannt gegeben hat. Was ich noch interessant gefunden habe vom Ansatz, aber massiv auf die Füße geflogen. Ja, Spieler ist sportlich zum Spiel Australien-Schweiz. Ja. Haben wir einen Take? Ich kann inhaltlich zum Spiel so gut wie gar nichts sagen, eher perspektivisch. Aber vielleicht ist euch etwas aufgefallen.
Hey, generell Amdouni, wo wieder dabei ist, wo finde ich, ist gut, dass er dabei ist. Ist gut, haben wir eine Option da vorne. Mansambi, wo coole Saison gespielt hat, wo jetzt auch nochmal viele Minuten bekommen in diesen beiden Testspielen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er wahrscheinlich eher nicht wird starten. Mhm. Aber es kann durchaus auch sein, dass wir in diesen drei Gruppenspielen ein bisschen verschiedene Aufstellungen werden sehen. Eben auch formationsmäßig ist nochmal ein bisschen etwas probiert worden. Ich habe am Schluss dann immer das Gefühl, der Muri geht zurück zu dem, was er kennt. Und ist mit dem auch gut gefahren ja, in letzter Zeit und in der Regel. Also von dem her, ich glaube, das Team steht und das ist so ein bisschen die Erkenntnis aus diesen beiden Matchen für mich.
Ich habe nicht viel mehr, eben so die Personalien Mansambi, Abischer, wo glaube so die zwei sind, die sich am ehesten noch in die eigentlich ja gesetzte Startelf könnten reindrängen. Gerade wenn auch Vargas jetzt angeschlagen ist, wobei das ja anscheinend nicht dramatisch sein sollte, sind die, stand jetzt wahrscheinlich die Spieler 12 und 13. Und sonst habe ich mir nur noch notiert, dass ein Doi ein absoluter Topform ist, aber auch mega gut eingesetzt wird. Also ich habe mir, glaube, vier Szenen notiert, wo der Abischer entschickt, der Chaka entschickt, so einmal sogar der Elvedi mega geil lanciert und dann der Mansambi noch. Also und einen macht er. Also vier Gole in den letzten fünf Spielen. Also da ist auch in absoluter Topform. Über Breel, über dem seine Quote haben wir letzte Woche geredet. Also die Offensive, die Chancen, die sie da rausgespielt haben, das hat definitiv Spass gemacht. Zweite Hälfte dann sicher eher der Auslöser gesehen, das Interview vom Granit Xhaka. Aber viel mehr habe ich mir jetzt aus dem Spiel auch nicht mitgenommen.
Ich finde, es gibt so ein Thema, wo mir so ein bisschen durch den Kopf geht, aber auch dort, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Es wird nicht relevant sein, sicher nicht für die erste oder für die Gruppenphase. Aber die Dreierkette, ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist sie ein bisschen da nicht mehr. Ich kann verstehen, dass man das Mittel ausprobiert und probiert einzusetzen. Aber ich sehe es aus mehreren Aspekten raus nicht. Wie gesagt, meiner Meinung nach, die Nazi mit dieser Erfahrung, mit dieser Art und Weise, wie es in das Turnier wird, reingehen, gewinnt so oder so gegen die drei Mannschaften. Egal ob in Dreierkette oder in Viererkette. Aber ich finde es wie nicht notwendig, ehrlich gesagt. Ich bin der Meinung, aber ich bin auch kein Fan, das habe ich schon ein paar Mal gesagt von der Dreierkette, ich bin der Meinung, das ist vom Spielstil her ist das viel intensiver als das 4-3-3. Ich finde auch, die Kontrolle im Ballbesitz gestaltet sich anders und ich finde im 4-3-3 uns auch einfach viel besser, ehrlich gesagt. Dass wir defensiv grossartig gefordert werden, das glaube ich nicht, egal ob im 4-3-3 oder im 3-4-3. Aber man sieht halt immer wieder mal, und das kann ich auch als Barca-Fan sagen, man sieht halt immer wieder mal die Gefahr, die hinter einer hohen Verteidigungslinie steckt. Das hat man gegen Australien auch wieder gesehen. Ich bin überzeugt, dass ein Fehler passiert in einem Co-Spiel, passiert das nicht. Aber ich frage mich halt, oder? Es ist intensiv. Ich glaube, der Blair im Gemayli hat das irgendjemand anders auch so gesagt. Wenn der Dan da 70 Meter vor sich hat, macht er ihn dann auch, oder? Wenn er 30 Meter vor sich hat, ist es dann besser. Und das ist so ein Punkt, oder? Also ich glaube, mit so viel Spiel und der Möglichkeit, in dieser Gruppenphase so viele Ressourcen können zu sparen, sehe ich so die Notwendigkeit von dieser Dreierkette nicht so recht. Auch einfach, weil wir so viele gute Mittel haben für ein solides 4-3-3, wo nach wie vor auch einfach sau schwierig zu verteidigen ist mit dem Ballbesitzfußball, den wir spielen.
Ich merke wieder mal, du bist schon sehr, sehr optimistisch für die Gruppenphase.
Ja, absolut, absolut.
100%. Also 9 Punkte Pflicht.
Ich hatte sicher mein dritte, ich hatte sicher gerade mein dritte Tippspiel abgeschickt mit der Schweiz als Weltmeister. Ich sage es ehrlich. Also, mir ist schon bewusst, dass es nicht, dass da alles muss zusammenkommen.
Aber wenn wir noch in eine Tippgruppe, wo du Ball da willst, ist etwas zu holen.
Ich habe mich ganz klar positioniert, dass ich das Jahr in keinem einzigen SRF-Tippspiel mitmache. Weil es macht mich so hässlich immer.
Ja, wenn es so schlecht ist. Gamble.
Ja, klar.
Zu Gamble. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also, das ist kein Geheimnis. Wenn wir Erster werden, dann haben wir wahrscheinlich Portugal. Und wenn wir Zweiter würden werden, was ich für unrealistisch halte, dann haben wir Holland wahrscheinlich. Holland halte ich auch für schlagbarer als Portugal. Aber...
Wobei der Supercomputer ausgerechnet Holland, hat, dass Holland ja, Weltmeister wird.
Ich kann es auch, sehe ich nicht.
Sehe ich auch nicht. Dark Horses vielleicht.
Vielleicht, aber...
Also, und der Gakpo macht 7 Goal, oder was?
Daniel Mahlen hat eine riesige Rückrunde gespielt. Ja. Der hat uns in Van der Galt schon ein paar Punkte gebracht.
Nein, aber also jetzt mal ernsthaft. Durch den Fakt, dass du eh nicht um große Teams herumkommst und dass wir vorausgesetzt Erster werden Portugal würde haben, wir müssen vorbei an denen. Und ich weiss, es wird sehr schwierig. Portugal ist, würde jetzt auch sagen, liegt uns überhaupt nicht. Aber ich gehe halt davon aus, hey, wenn wir Portugal schlagen, dann können wir alle schlagen. Und ich sehe die Schweiz als ein Team, das alle schlagen kann. Und
mir gefällt dieser Optimismus. Also im Sinn von, eben so das Argument, dass man gar nicht nötig hat, andere Formationen auszuprobieren, weil man eh alles gewinnt, das gefällt mir. Also,
ja, aber die Schweiz tut ja auch so auftreten. Also ja. Dann gehen die letzten Spiele zurück in der K.O.-Phase. Gegen Italien ist man mit der Idee auftreten, Dominanz. Gegen England hat man es auch versucht. England hat das taktisch recht gut gemacht, aber man hat es auch dort versucht. Man ist, würde ich noch einmal behaupten, näher dran gesehen als England, wenn man nochmal eins zurückgeht, oder? Gegen Portugal massiv gecoacht, finde ich nach wie vor, und auch ein bisschen Pech und deutlich schlechter gesehen, okay. Aber auch gegen Brasilien gut ausgesehen, an der EM 2021 dominant gesehen gegen Spanien, über lange Zeit vom Spiel gegen die Ballbesitzmannschaft dominant gesehen, auch im Rahmen von der Möglichkeiten gegen Frankreich in Phasen. Klar, Frankreich dann nach der WM ja schon auch ein Brett gesehen, aber es ist gerade das kleinste Team gesehen, das gegen Frankreich geschootet hat und wo dann auch weiterkommt. Von dem her, wieso? Wieso müssen wir uns kleiner machen, als wir sind?
José Mourinho hat es ja gesagt in der Ochsner-Sport-Werbung, ein bisschen unschweizerischer sein. Also mal ein bisschen selbstbewusst und nicht immer neutral und so. Finde ich gut, ja.
Ich finde es auch gut. Ich finde, also die Schweiz muss auch an die WM gehen und sagen, wir werden das Ding gewinnen.
Auch unsere goldene Generation, das kommt ja noch dazu. Also,
ich bin halt wie so, ich bin immer der Meinung, wenn du an so ein Turnier gehst, dann musst du nicht irgendwie als Ziel, also ich weiß nicht, ich finde es einfach mega komisch, als Ziel der Viertelfinale oder so rausgehen. Also ich check's nicht. Also wenn du an so ein Turnier gehst, willst du gewinnen, egal ob es realistisch ist oder nicht. Das ist mal für mich Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass das Team hat gezeigt, dass es die Große kann schlagen, die Große auf jeden Fall kann ärgern. Ich glaube, der Muri ist auch einer, wo der richtige Coach ist, um gegen ein grosses Team dann eben auch mal noch etwas raushauen, sich richtig darauf vorbereiten. Du hast gesagt, gegen Portugal dort mal vercoacht. Kann man so nehmen und abhaken. Ich glaube, gegen Portugal, falls es dazu kommt, du hast gesagt,
weiß sehr genau, was du jetzt sagst. Ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst.
Sag's.
Ja, dass wir gewinnen, wenn der Cristiano von Anfang an spielt, so dass wir verlieren, wenn er nicht von Anfang an
spielt. So ist es. Also das ist allgemein mein Take zu Portugal. Also, und vorneweg, also an alle, die jetzt da die Faust schon ballen beim Zuhören, der Cristiano Ronaldo ist unbestritten riesen Spieler. Aber vor allem gesehen, und ich habe das Gefühl, also wenn ich die Match von Portugal geschaut habe, die letzten paar Jahre, Ronaldo bremst das Team aus, er spielt zu wenig mit, er ist zu wenig agil vorne, und ich verstand nicht, warum er nicht einfach eine Rolle einnehmen in dem Team von einem Leader, der dann halt vielleicht erst eingewechselt wird in einer Schlussphase, weil das...
Macht er ja vielleicht, weißt du ja nicht.
Ja, ich freue mich. Also, das sind so Fragen, wo ich mich unheimlich freue darüber, weißt du, wie sich es dann wird zeigen an der WM. Wie sind die beiden Goals auch, weißt, sportlich, wie sind sie drauf, was machen sie für einen Eindruck, egal ob sie von der Bank kommen oder nicht. Wie sind andere Teams, wie treten andere Teams? Ich freue mich riesig auf all die Fragen, die jetzt bald beantwortet werden.
In der Gruppenphase haben sie ja, jetzt ladet es leider nicht, aber das Eröffnungsspiel haben sie gegen Kongo. Du bist doch wieder so gut mit Gruppen. Wer hat Portugal noch?
Ich glaube,
Kongo, ja. Usbekistan und Kolumbien. Auch relativ machbar. Ja.
Also wenn er die drei von Anfang an spielt und noch ein Leader wird, der sagt, hey, jetzt wollen wir ernst zu nehmen,
jetzt die Gegner haben. Jetzt habe ich 6 Goal geschossen gegen Kongo und Usbekistan.
Ich erwarte es auch nicht. Oder ich glaube, es erwarten die wenigsten. Und bin voll bei dir. Also ich sehe es auch so, dass er eher hinderlich ist für die Qualität, die Portugal sonst auf den Platz bringt. Ich glaube, das Einzige, was nicht ganz klar ist, abschließend, ist die Stürmerposition. Dort weiß jetzt nicht genau, wie sie es interpretieren. Sie hatten noch den Gonzalo Ramos, der klassische Neuner ist, der uns sehr weh gemacht hat, aber bei PSG absolut keine Rolle spielt.
Ja, ist aus der Frage.
Genau, also von dem her mal gucken. Allgemein, wie tun du ein bisschen verfolgen? Haben du ein bisschen verfolgt die anderen Teams so oder?
Ich matchmäßig, also irgendwie highlightmäßig nicht wirklich. Resultatmäßig haben glaube alle, sage ich, grösseren Nationen ein bisschen ein schwieriges Wochenende gehabt. Ich habe mir da aufgeschrieben, England 1-0 gegen Neuseeland, Deutschland 2-1 gegen USA.
Haben das Traumgoal gesehen? Von den USA, dann müssen wir ihn noch nachholen.
Nein.
Richtig deftige Kiste.
Was ich sehe, ist etwas, was ich wirklich, was mich davor graut, falls das jetzt immer so wird sein.
Kannst du dich schön darauf einstellen.
Hey, nein, wo die Teams schon parat stehen, richtig alle 22, und dann in der Stadionsprache einfach von den USA jeden einzelnen Spieler richtig so angekündigt, schreiend.
Ich find das voll geil.
Und dann schwenkt so die Kamera auf den Jamal Musiala, der so denkt, hey, was läuft da? Weil es geht ja viel zu lang.
Ja, es ist sicher noch nicht erprobt und es kostet mega viel Zeit. Ich habe gelesen oder gehört, beim Deutschland-USA-Spiel hat man, glaube ich, das Spiel ist angesetzt gesehen auf die 8. Viertel ab so etwas und um 20 von 9 haben sie immer noch nicht angefangen gehabt.
Ach nein, das ist doch das ist
Horror. Ja, das ist sicher nicht optimal, aber ich mag eigentlich den Showcharakter für Heiha, geil.
Ja, solange, also ich finde Showcharakter okay, aber solange kein Einfluss auf den Fußball, den wir kennen, hat, also wenn er das hat, dann finde ich ihn nicht mehr okay. Also eine Halbzeitshow im Finale ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn dann die Halbzeit einfach länger geht. Also, auch wenn ich die Halbzeitshow dann vielleicht inhaltlich noch cool finde oder wer dann auch immer dort auftritt, aber ich meine, die Spieler, die sind sich 15 Minuten Pause gewöhnt und die sollen auch 15 Minuten Pause haben.
Das und muss aber nicht zwingend ein Nachteil sein.
Ob ich sage nicht, es ist ein Nachteil, ich finde es einfach unnötig. So. Ich meine, aber ja, wir werden es sehen. Also, es wird sicher, wie du sagst, es wird sicher bei einigen Spielen so sie, das haben wir ja in der Club-WM. Club-WM sind sie noch einzeln reingelaufen, die Spieler. Ja. Ich glaube, da haben sie sich jetzt davor noch können irgendwie davon überzeugen lassen, dass das keine gute Idee ist. Aber ja. Nein, sonst, sorry, Frankreich verloren.
Ja, den Match habe ich gesehen. Das war ein sehr interessanter Match gewesen, zum Schauen.
Leao, Fist verteilt.
Ja.
Ja, weiss man doch schon, was du mit Spielen
und so weiter. Ich habe noch nichts mitbekommen, offiziell aber ja, ist vom Platz geflogen gegen Chile.
Ist aber nicht ganz so schlimm gewesen, habe ich gefunden.
Das Standbild sieht schon noch heftig aus, aber ja.
Ja, es geht eigentlich vom anderen aus. Er kriegt halt auch zu Recht die rote Karte, aber eigentlich geht es vom anderen aus.
Ja, weißt du, wenn so von Schlägen geschrieben worden ist, habe ich gefunden, das ist so eine Rangelei gewesen, bis so vorkommt. Also schon rot, aber jetzt nicht.
Die Gretchenfrage, wer wird Weltmeister? Meine Antwort kennt ihr schon.
Wenn wir schnell einen Schnitt machen, dann schnell überlegen. Hey, also look, ganz ehrlich, vom Kader her ist es für mich Frankreich, was man muss machen. Ich meine, die könnten zwei Teams spielen und vielleicht kommen beide ins Finale. Also weißt du, vom Gefühl her, was die alles müssen heilen, ist jenseits. Spanien ist für mich auch sehr hot. Haben auch sehr hotes Auswärtstrikot, muss ich sagen.
Ja, ist mega schön. Stimmt, ist wirklich mega schön.
Aber ja, Spanien gefällt mir sehr gut. Viele junge Spieler. Ja, also denen fehlt eigentlich nur so der Neuner, aber die haben schon gezeigt, dass sie einen Titel holen ohne einen Neuner, klassisch. Also von dem her sehe ich Spanien noch weit oben. Ja.
Ich war auch bei den europäischen Teams sicher eher. glaube nicht, dass irgendwie Brasilien, Argentinien.
Brasilien hat so eine komische Mannschaft. Also, wenn du das Kader anschaust, das ist so eine unbrasilianische Mannschaft irgendwie. Check den Vibe von dem Team noch nicht
ganz. Ja, es ist halt auch fies, oder? Wenn man viele, gerade in der Defensivreihen, kennt man nicht so. Und auch zum Beispiel der Stürmer Igor Thiago ist jetzt auch eher jemand, der sich zumindest mit der Premier League muss auseinandersetzen muss, um ihn zu kennen. Und das ist man sich nicht gewöhnt von Brasilien. Ja.
Ich glaube, sie haben halt einfach auch irgendwelche Vorgaben, dass sie noch mindestens 5 aus der eigenen Liga mitnehmen müssen. Was ich das Gefühl habe, also das sind glaube ich 5 oder 6 von der brasilianischen Liga.
Geil, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich okay für so die Identifikation mit dem Team, aber ich glaube sportlich gäbe es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bessere. Ich finde Brasilien, was ich das Gefühl habe, ich glaube sie sind ein bisschen weniger unter Druck, also so kann ein Vorteil sein. Argentinien sowieso noch als Titelverteidiger in dem Sinn, also wo sie das endlich wieder geholt haben, Messi seine Karriere gekrönt hat, glaube ich, auch ein bisschen weniger Druck.
Aber Argentinien habe ich so ein das Gefühl, das ist eine mega ähnliche Mannschaft wie vor 4 Jahren. Es sind jetzt einfach alle älter und die meisten nicht mehr ganz so gut. Also,
ist möglich, wirklich abschließend beurteilen. Das ist auch so eine Frage, oder? Egal, ob es die Goats sind oder ehemals grosse Spieler, wie fest können die auf der Welt, bei der Weltelite noch mithalten? Das ist mega schwierig zu beurteilen. Jetzt, der Rodrigo de Paul ist ein Jahr jetzt in Miami. Ja. Vielleicht spielt er ein Sau-Turnier, das wissen wir nicht so recht.
Aber ja, aufgrund von diesen Situationen habe ich auch das Gefühl, hey, Frankreich, klar, wäre so der wahrscheinlich der mit der tiefsten Quote, sage ich jetzt, Portugal, England.
Also ich war jetzt extrem enttäuscht, wenn du nicht als Chelsea-Fan England da noch ins Spiel gebracht hättest, auch wenn die Spieler von der Mannschaft
dabei ist. Ja. England hat, habe ich so das Gefühl, hat auch ein bisschen so, also ich habe ein paar Kommentare gelesen, eben mit Foden nicht aufgeboten, Palmer nicht aufgeboten, aber ich habe das Gefühl, sie haben ein bisschen mehr so eine Mannschaft und nicht so die Einzelspieler. Also es kann mega hinten rausgehen und ich glaube, es gibt genauso viele Stimmen oder wahrscheinlich sogar mehr Stimmen, die sagen, es ist das schlechteste Aufgebot ever und Tuchel weg und so, aber ich finde es auch noch spannend irgendwie.
Ich finde es auch richtig, richtig spannend. Also eben, ich hab viel Match gesehen am Wochenende und Rio Ngumoa,
wenn es... Der ist aber nicht im Aufgebot, oder? Der
ist nicht dabei. Er ist aber zum besten Spieler gehört worden jetzt am Wochenende. Ein junges Talent, das auch irgendwie den Arne Slot innerhalb von der Saison mal aus dem Hut gezaubert hat. Also erstens mal, ich mag den Tuchel. Ich glaube, das ist ein Ultra-Fußball-Brain. Ob du sympathisch findest oder nicht. Aber ich glaube, das muss man lassen. Und ich finde das auch interessant, oder, dass er den Charakter ein bisschen verändert hat von der Mannschaft. Oder zum Beispiel auch mit dem Trent, den er daheim lässt, wo ganz, ganz viele gefordert haben. Ich finde es spannender Ansatz. Und mit so viel individueller Klasse, nichtsdestotrotz, mache jetzt als Beispiel Morgan Rogers zum Beispiel, von diesem Kaliber hat es ein paar drin und die sind richtig gut. Die hast du einfach nicht so auf dem Schirm, aber die sind super. Ich glaube, ich auch kann durchaus interessanter sein wie ein Phil Foden, der, sag jetzt, in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen überspielt gewirkt hat.
Hey, sehe ich völlig gleich. Also ich habe auch so zuerst gesehen, wer ist nicht dabei. Also denkt so, wow, what the fuck. Und dann habe ich aber das Kader halt angeschaut, wo dabei ist. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, ja, das kannst du schon so verargumentieren. Also sicher nicht falsch, wenn du Morgan Rogers mitnimmst. Mhm. Also,
so eine coole Kicker, ja, ey. Richtig, also, richtig nice.
Von dem her, England auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ich sehe es trotzdem noch nicht so, einfach weil, ja, ich habe das Gefühl, da hat irgendwie schon mehr vorher irgendwie müssen passieren.
Die müssen den Flow kommen, denke ich auch. Ja.
Ich habe das Wochenende einige so Experten-Tipps und so gehört und bei vielen, oder für mich auffallend vielen, wird als grösste Überraschung Ecuador genannt.
Ja.
Der Wayne Rooney hat Ecuador als grösste Überraschung genannt und irgendwo bei Transfermarkt oder so haben das auch ein paar tippt. Also ich hatte die gar nicht irgendwie auf dem Schirm, aber...
Doch, es ist so, die sind Zweite in der Südamerika-Gruppe geworden. Die haben, ich glaube, gegen Brasilien gewonnen und gegen Argentinien unentschieden gespielt oder umgekehrt, behaftet mich nicht drauf. Ich glaube auch, dass die seit 2024 nicht verloren haben.
Okay.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube nur irgendwie 3 oder extrem wenige Gegengol bekommen haben. Defensiv sind sie richtig stark. Also Pacho, Hincapié,
Estupiñan.
Estupiñan, genau, von Milan und dann noch im Zentrum Caicedo. Aber dort hört man es auch ein bisschen raus. Das Goalschießen ist nicht ganz einfach dort, aber defensiv sau schwierig. Und das ist eine fantastische Überleitung, Till, weil das würde mir eigentlich noch zum Schluss auch so ein bisschen zu den Teams führen, wo man würde sagen, okay, werden eher vielleicht ein bisschen enttäuschender Auftritt.
Also war
Ecuador gehört definitiv nicht dazu. Das wird spannend sein, also eben defensiv mega interessant.
Also das meinst du, wer eigentlich
wer, mit... Wer ist eine Enttäuschung? Weißt du, wer gehört zu den grössten Enttäuschungen an diesem Turnier?
Ja, ich glaube, Usbekistan wird nicht viel wissen. Hey, wer gehört? Also, wir haben es ja schon, also ich meine, die Favoriten, die wir jetzt genannt haben, wenn die nicht weit kommen, dann sind die grössten Enttäuschungen.
Das war eine Interview-Antwort von einem Spieler nach dem Match, eine Minute nach dem Match.
Ja, halt die, die man eigentlich immer so ein bisschen vorne sieht, die wir jetzt nicht genannt haben. Also Belgien, weiss nicht, eine Kroatien.
Testspiel gehabt. Ja.
Was gibt's noch? Deutschland haben wir noch nicht viel geredet. Ja. Könnte Deutschland.
Dort wäre ich jetzt angegangen, was die Überraschung angeht. Weil die sind mit Ecuador, der Elfenbeinküste und der letzte Curaçao in der Gruppe.
Sehr gut.
Und also Ecuador hast du jetzt gerade angeteased. Die Elfenbeinküste, wie gesagt, das Spiel habe ich auch gesehen gegen Frankreich. Frankreich müsste fairerweise deutlich gewinnen. Es darf die 3-0 zur Halbzeit stehen. Aber das ist eigentlich zweimal die gleiche Mannschaft auf dem Feld gestanden, fairerweise. Also athletisch, okay, spielerisch, taktisch, vielleicht ein bisschen Nuancen. Aber die Elfenbeinküste ist Stolperstein und Ecuador auch. Und Deutschland macht mir einfach im Allgemeinen keinen guten Eindruck. Also Deutschland sehe ich auch mit großem Potenzial auf die Enttäuschung von diesem Turnier.
Ich finde, sonst ist es noch schwierig. Also, weißt, wenn jetzt Belgien nicht weit kommt, ist es wirklich eine Enttäuschung, wenn Kroatien nicht weit kommt. Und ganz ehrlich, die Mannschaft in Kroatien würde ich nie abschreiben.
Nein.
Hat er nichts beweisen?
Ja, also. Nichts beweisen, nichts verlieren und dann hat jetzt kein schlechtes Team zusammen. Ich glaube, so eine Enttäuschung für mich so ein bisschen, ich glaube, die südamerikanische Mannschaft, also ich sehe es nicht ganz bei Argentinien, Brasilien, auch Kolumbien, wo früher eher stark war, aber umgekehrt sind das genau die Teams, oder die haben es vorhin gesagt, beide eigentlich, wo wenig Druck haben und dann plötzlich bist du in so einem Run drin. Also ich glaube, das Turnier ist extrem offen, ich glaube, das Turnier ist einfach dem mega offen, weil du den Turnierbaum überhaupt nicht kannst voraussehen mit den Gruppendritten, die noch weiterkommen und ich habe das Gefühl, es braucht mega wenig in der Gruppenphase, zum Beispiel irgendwo gibt es ein überraschendes Spiel und dann sieht der Turnierbaum ganz anders aus und dann entwickelt sich es wie halt ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, das könnte auch noch eine Rolle spielen.
Ich habe noch zwei Hot-Takes zum Abschluss, was das angeht, die vielleicht ein bisschen unpopulär sind, aber die zwei Teams, die sehr gehypt sind. Was haltet ihr von Norwegen? Ich glaube, das wird ein ich glaube, ich habe die ein bisschen unter Verdacht, dass das ein bisschen eine Enttäuschung wird.
Ah, Enttäuschung? Ja. Ich habe sie noch so als so.
Nein, ich glaube, das wird ein bisschen eine Enttäuschung.
Okay.
Wir haben zwar Fairies gegen Marokko, weil auch ein gutes Team gibt, gestern unentschieden gespielt, aber die haben keine Turniererfahrung. Und haben eine schwere Gruppe, oder? Die haben Senegal, Frankreich und der letzte haben jetzt gerade nicht mehr,
Irak.
Irak, gut, das ist ein Fallobstgegner, aber die haben zwei schwierige in der Gruppe. Und der zweite, wo ich auch noch das Gefühl habe, das sind unsere Nachbarn, die Österreicher. Ich glaube, das ist, die haben tolle Phase, jetzt, seit ein paar Jahren. Ich glaube, die könnten auch noch Mühe bekommen, weil auch die haben Argentinien. Und Algerien sicher.
Und Jordanien.
Und Jordanien.
Ja, auch Fallobst, aber...
also damals freue ich mich sehr. Genau. Sexy am Morgen, 17. Juni, Mittwoch.
Leckerbissen. Nein, die habe ich auch noch unter Verdacht, oder? Also zwei Teams, die auch per se wahrscheinlich nicht als Erste weiterkommen. Und dann hast du ja eigentlich schon das Geschenk in dem Sinn. Dort habe ich auch das Gefühl, die werden für viele als Österreicher. Wenn ich einmal ein bisschen blättern gehe, dann reden die für, die können es rissen. Das sehe ich gar nicht.
Das sehe ich auch nicht.
Und Norweger haben auch viele, die sind individuell fast noch ein bisschen besser bestückt, hat jetzt gesagt. Aber ich habe auch das Gefühl, die werden.
Bin ich auch eher bei dir als beim Till. Also die norwegische Mannschaft hat allgemein noch nicht so viel gerissen, so als Kollektiv. Die haben jetzt sehr ein geiles Teamfoto gemacht, aber ich glaube, das ist das, was am meisten wird bleiben.
Also ich meine, die haben Italien
Ja, aber Ciao Etel, aber...
Rausgeschossen
in Italien hat seit 2006 kein K.O.-Spiel mehr gemacht an der WM.
Ja, ja, sind Europameister geworden in dieser Zeit. Ja. Haben natürlich einfach die WM früher, klar, aber sie haben auch eigentlich ein starkes Team und die haben, glaube ich, in Oslo haben sie 4-0 gewonnen. Liebe, also.
Die haben kein starkes Team, Tilla. Also das kannst du jetzt wirklich nicht sagen. Sie sind gegen Bosnien rausgekommen, gegen Nordirland davor, kommen sie schon mit Mie und Not weiter.
Aber es ist trotzdem eine absolute Farce, dass sie nicht dabei sind, wenn man 48 Teams hat.
Ja, natürlich, aber selbst verschuldet.
Ja, ja, sie haben, ich würde auch sagen, sie haben genug Möglichkeiten gehabt, um sich zu qualifizieren. Voll. Vielleicht ein Team noch, wo wir jetzt noch nicht gesagt haben, Marokko, wo ich noch ein bisschen was würde zutrauen, den cooles Team zusammen. Und
die haben Portugal rausgehauen, Mann. Wir sind doch nicht schlechter als Marokko gesehen, kannst du mir doch nicht erzählen. Wir sind nicht 7-1 schlechter gesehen als Portugal und Marokko kommt gegen Portugal weiter. Also bei allem Respekt.
Aber. Ja, das ist doch gut, dann haben wir jetzt schön den Kreis eigentlich geschlossen, oder? Sind wir wieder beim Team-WM-Tipp. In der Schweiz.
Hey, wir würden es doch alle nehmen, oder?
Auf jeden Fall.
Gut.
Hey, ich habe noch eine Frage, vielleicht die letzte zur WM. Wie richtet ihr euch so zeitlich ein? 104 Match gibt es, glaube ich. Mhm. Was schätzt ihr, wie viel schaut ihr live?
Also First Screen oder Second Screen?
Live, also wie meinst du?
Ja, live ist live. Läuft, ja.
Ich weiß gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so im WM-Fieber. Für mich ist das alles jetzt ein bisschen schnell gegangen mit der Saison und Champions League-Finale gefühlt noch vorgestern.
Ja,
das
stimmt, ist ja auch schon eine Woche her. Ja.
Also ich muss mir da die Anspielzeit einmal noch genauer anschauen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so eine WM wird, wo ich auf den ganzen Tag quasi so irgendwie am Laufen habe und kann schauen. Von dem habe ich keine Ahnung, gerade vielleicht so 20 Spiele max.
Aber das heisst zum Beispiel vom 16. auf den 17. Juni hast du am Mitternacht Irak-Norwegen, am 3. Argentinien-Algerien und am 6. am Morgen Österreich-Jordanien. Ja, das wirst du nicht gönnen.
Wahrscheinlich nicht, okay. Nein, muss
der Argentinien-Match ist schade, aber ja. Also ich würde sagen 50% knacke ich schon, ohne Problem. Irgendwie.
Dort rum hätte ich mich jetzt auch gesehen.
Ja. Gut, dann... ist unsere Zeit schon wieder langsam abgelaufen und auch die 100. Folge geht irgendwann zu Ende. Zum Schluss bleibt noch 2-3 organisatorische Geschichten, darum noch nicht abschalten. Das Erste, und das ist aber auch eine Frage an euch, weil es ist noch in der Zukunft und dementsprechend gibt es noch Möglichkeiten. Und zwar ist es so, dass, weiß ich auch nicht, ob ich das schon euch erzählt habe, ich werde in Mexico City sein. Ab dem 26. Juni, das ist 2 Tage oder so, bevor die Gruppenphase endet und dementsprechend gibt es ja die Möglichkeit, vielleicht das eine oder andere zu porträtieren. Es steht auch im Raum, dass Mexiko für den Fall, dass sie Gruppenerste würden, werden dann auch in Mexico City spielen, wenn ich dort bin. Also sprich, ich könnte für euch ein bisschen den rasenden Reporter machen. Würde euch das interessieren, respektive gäbe es denn sonst Geschichten, die ihr gerne würdet sehen?
Ich habe jetzt kein Vuvuzela dabei, aber er hat schon ein bisschen Lärm gemacht jetzt für das.
Ich auch genau. Fix. Klar.
Dürft ihr euch gerne auch noch Gedanken darüber machen? Es ist jetzt wirklich aus der Kalten geschossen gewesen. Das zählt aber natürlich auch für euch, die zuhören. Genau, dann haben wir weiteres. Selbstverständlich wird es auch Game-Changer-Folgen geben während der WM. Wir haben es jetzt mal so organisiert, dass wir gesagt haben, dass wir sicher vor dem Schweiz-Match eine Preview machen und sicher nach dem Schweiz-Match noch eine kurze Analyse. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei Lust, Laune und vor allem Zeit auch vielleicht mal noch ein Daily sonst streuen, wenn wir Bock haben. Genau, darum haltet Augen und Ohren offen. Und ja, sonst habe ich etwas vergessen.
Aus meiner Sicht nicht, nein.
Nicht? Wunderbar. Denn zum Schluss, und das ist wirklich das Letzte von meiner Seite aus, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, in erster Linie mal bei euch, weil ohne euch war das Projekt nicht möglich. Und mit euch meine ich Till und Linus, die hier am Start sind und mit mir schwätzen. Alleine ja, wäre das Ganze nicht halb so lustig. Lieben Dank auch an Robin, der heute leider nicht dabei sein kann, der aber selbstverständlich auch zu Team gehört, der mitgeschrieben hat, wie genau ihr auch an dieser coolen Geschichte über die letzten 2 Jahre. Hoffen wir, dass es noch ganz lange weitergeht. Und zu guter Letzt dann aber auch euch Hörerinnen und Hörer, weil auch ohne euch würde es nicht gehen und für euch machen wir das ja, das kleine, feine Projekt. Danke vielmals für den Support und für die Unterstützung und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Wer weiß, vielleicht zaubern wir noch etwas aus dem Hut während dieser WM, das wäre doch ein Gäckle. Und sonst geht es wie gewohnt mit Fußball bei uns weiter. Das war's von mir. Ihr dürft gerne...
Hey, das ist die perfekte Danksage und ich muss mega dringend aufs WC.
Hey, perfekt.
Macht es alle gut und dann hören wir uns bald.
Danke auch von mir, bis gleich.
Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.